Willkommen zu einem Podcast der ÖKG, der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Living History of Cardiology der ÖKG, produziert vom Mitmedia Verlag. In diesem Podcast geben wir einen Einblick in das Projekt, das die Geschichte der österreichischen Kardiologie von 1968 bis 2028 auf der Grundlage der lebendigen Erzählungen von Protagonistinnen des Faches behandelt. Mein Name ist Sebastian Bocconi, ich darf diesen Podcast moderieren. Auch heute darf ich die Historikerin Johanna Meyer-Lenz und den Kardiologen Harald Gabel begrüßen, die dem Podcast zugrunde liegenden Interviews geführt haben. Willkommen.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Heute sprechen wir über den Karriereweg von Universitätsprofessorin Dr. Irene Lang. Sie ist Kardiologin, Professorin für Gefäßbiologie und eine der wichtigsten Stimmen in der Forschung und der Behandlung der pulmonalen Hypertonie. Harald, was zeichnet Irene Lang besonders aus?
Also das, was mich bei Professor Lang immer fasziniert, ist ihr grundlegendes, tiefes Verständnis von molekularbiologischen Abläufen bis hin zu komplexen Interventionen im Herzkatheterbereich, als auch in der Art, wie sie mit den Patientinnen umgeht und wie sie diese betreut. Das werden wir in dieser Folge ja auch wahrnehmen können, dass dieser Schritt von der Grundlagenforschung bis hin zur Tätigkeit im Katheterlabor ganz ein entscheidender Punkt da sind. Nicht vergessen auch die Studien, die sie betreut und die ihren Weg säumen.
Bevor wir zur eigentlichen medizinischen Karriere von Frau Professorin Lang kommen, darf ich vielleicht dich bitten, Johanna, wie ist es denn angegangen? Also wie ist es mit Irene Lang losgegangen vom Elternhaus an?
Sie ist in einer akademischen Mittelschicht in Linz geboren und sie hat eine Mutter, die also ganz stark nach dem traditionellen Gendermodell der 50er Jahre verhaftet ist. Also die Tochter soll auf jeden Fall nicht akademisch-wissenschaftlich sich ausbilden lassen, sondern soll also hauswirtschaftliche Ausbildung bekommen und sie soll also ein bisschen die Tradition der Familie fortführen, eben auch ihre Klaviertalente weiter ausbilden und Klavierlehrerin werden. Und sie beschreibt nun, wie sie es gehasst hat, in dieser hauswirtschaftlichen Oberschule zu sein. Und sie erzählt dann, dass während also ihre Mitschülerinnen dann kochten, hat sie ihnen die Mathematikaufgaben gelöst. Also das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass sie überhaupt nicht genderform in diesem Zeitalter lebte, sondern sich sehr stark für Naturwissenschaften interessierte. Sie macht aber trotzdem dann erstmal diese Musikpädagoginnen-Ausbildung mit und ist ein Jahr am Mozarteum und stellt aber fest, weil ihre Mitschülerinnen alle hochbegabt sind, dass das für sie nichts ist und sie hat also mehr oder weniger Frustrationserlebnisse, weil sie Klavierkonzerte nicht vom Blatt abspielen kann und so. Und überlegt sich das nochmal und dann trifft sie eine für sie wichtige und richtige Entscheidung, nämlich das abzubrechen und in Wien das Medizinstudium anzufangen. Und da fühlt sie sich von Anfang an wohl und macht ihre Promotion dann auch mit Auszeichnung sub auspiciis Presidentis Republicae, also zeigt, sie ist am richtigen Ort. Und das finde ich spannend und diese Komponente zeigt sie dann auch im Verlauf ihrer weiteren Ausbildung und eben auch, wie das ihre wissenschaftliche Ausbildung auch besonders geprägt hat.
Sie promoviert 1984. Sie beginnt dann an der Klinik für Innere Medizin II ihre Facharztausbildung zur Internistin und kommt 1986 an die Klinik Keindl. Das war eine Zeit, in der das Thema Lungenhochdruck in der Kardiologie noch kaum Beachtung fand. Ihr habt Professorin Lang gefragt, wie es dazu kam, dass sie seinerzeit in diese Nische gefunden hat.
Der eigentliche Beginn war Müllschuch-Kneusel, Aufarbeitung der Patienten, die Aminorex, Menozil oder auch das Pondarax oder das Fenfluramin-Derivat XY. Da gab es also verschiedenste Produkte, auch versteckt in Magistraliter-Rezepturen, genommen hatten. Die haben unerklärterweise eine Vergrößerung des rechten Herzens erlebt und sind gestorben. Und zwar ganz schnell. Junge Frauen, die schlank waren eigentlich.
Erklären muss man vielleicht in dem Zusammenhang, dass Aminorex ein Appetitzügler war, der von 1965 bis 68 am Markt war. Das erklärt aber, warum es die jungen, schlanken Frauen betroffen hat.
Ja, und wie es dann so gekommen ist, dass Irene Lang verstärkt daran geforscht hat, erklärt sie selbst.
Ich glaube, dass diese männerdominierte Herzinsuffizienz, frühe Klappenerkrankungsgruppe kein Interesse hatte an diesen Aminorex-Patienten und dass man eine sehr dynamische, ehrgeizige, betriebsame junge Frau beschäftigen wollte. Abseits der Männerthemen.
Wobei man hier wirklich hinzufügen muss, das ist ja die keine Klinik, in die sie kommt. Sie wollte Kardiologin werden, beziehungsweise erstmal innere Medizin, und dabei gehört Kardiologie mit zur Ausbildung. Und jetzt kommt sie in diese Klinik, die wir uns so vorstellen, nachdem wir die ersten Interviews hatten. Oh, Keindl diese Klinik beherrscht und das Team seiner Mitarbeiter, Kühn, Steinbach und wie sie hießen, eben diese Cardiac Care Unit aufgebaut haben und die sie also dann fortführen und wozu sie Forschung machen und Ausbildung und was ihr Reich ist. Und jetzt kommt da diese junge Frau, das kann man sich so plastisch vorstellen, dass man sich hier quasi in Keindl hineinversetzen kann und sie sieht das so und zeigt eben, dass sie hier auf eine damals angebliche oder scheinbare Nebendomäne abgeschoben wurde, in Anführungszeichen. Interessant ist aber auf der anderen Seite, dass sie ja hier mit den anderen jungen Ärzten, die diese Fachausbildung machen, also Mülltschok und Meusel, dass sie mit denen ja quasi eine gut funktionierende Gruppe bildet, ein Team, das sich dann wirklich an diese Forschung macht und ausarbeitet und in diesem Zusammenhang eben auch an einem Kongress in den USA teilnimmt. Und diese Teilnahme an diesem Kongress, der offensichtlich in L.A. stattgefunden hat, ist ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben.
Ja, sie lernt dort nämlich den Pulmonologen Kenneth Moser kennen, eine Schlüsselfigur der Lungenkreislaufforschung, und er lädt sie kurzerhand in sein Team ein.
Die Gruppe Mülltschok-Kneusel Lang ist zu einem amerikanischen Kongress gefahren und dort habe ich den Ken Moser kennengelernt. Ah, okay. Und bei dem gleichen Aufenthalt habe ich auch Professor Maurer kennengelernt.
Ach,
der war ja in Cedars-Sinai.
L.A.
In L.A. Und wir sind sozusagen von L.A. nach San Diego gefahren und ich habe dort Ken Moser kennengelernt.
Nein.
Und der war ein enorm mitreißender Mann.
Ja.
Sie stellen Sie sich vor, einen 1,98 Meter großen Mann mit strahlend blauen Augen und einer unheimlich netten Art auch Frauen gegenüber. Das ist ja auch ein Element, das sich erst entwickelt hat im Jahr 1984. Da war alles immer so klein unterm Chef dahin gekrochen. Mhm. Und mit Ken Moser bist du auf Augenhöhe gewesen.
Diese Begegnung war ausschlaggebend. Sie geht also mit diesem Angebot zurück und bereitet dann quasi einen Fellowship-Aufenthalt von Wien aus vor und kann also danach 4 Jahre ungefähr in San Diego in der Abteilung von Kenneth Moser arbeiten, auch wissenschaftlich arbeiten. Sie erlernt sozusagen experimentelle Wissenschaft von der Pike auf und gleichzeitig eben auch wissenschaftliches Arbeiten, formulieren, vortragen, diskutieren. Und das ist für sie eine harte Zeit, weil sie teilweise ja in Laboren arbeiten muss, die also in La Jolla, einem Stadtteil von San Diego, stattfinden. Und sie hatte eine kleine Tochter bekommen und in dieser Zeit, der Babycare-Zeit, hat sie dann also sehr schnell wieder ihre Laborexperimente aufnehmen müssen, im Grunde Labors. Und sie beschreibt ihren Tagesablauf als wirklich sehr strukturiert und sehr diszipliniert, bringt morgens dann das Kind zur Tagesmutter und abends holt sie es wieder ab. Und forscht begeistert und nimmt eben auf, was also Kenneth Moser zu vermitteln hat, nämlich wesentliche Forschungsfragen zu pulmonalen Hypertonie, wesentliche Anleitungen quasi innerhalb dieser wissenschaftlichen Community vorzutragen, Wissenschaft in Frage zu stellen, Diskurse mit verschiedensten Ansätzen zu koordinieren und dabei eben ihre Forschung zu verwirklichen.
Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass einer der großen Unterstützer dieses Projekts Professor Bernd Binder von der Physiologie war, der sie auch mit dem ersten Forschungsauftrag nach Amerika geschickt hat und, wie sie selbst dann später beschreibt, dessen kritische Fragen sie immer sehr geschätzt hat, weil aus der Kritik heraus kann man die Sache nachschärfen und besser beurteilen und kommt zu so einer klaren wissenschaftlichen Erkenntnis.
Sie kommt dann 1993 nach diesen 4 Jahren wieder nach Wien.
Was so interessant ist, dass sie sagt, ich komme jetzt in eine Klinik, die habe ich 4 Jahre vorher verlassen und die hat sich inzwischen modernisiert. Sie hat aufgeschlossen, sowohl also was die interventionelle Kardiologie anbetrifft, als auch die Pharmakologie, die Behandlung der Patienten, und darf sich jetzt in diese moderne Umgebung eingewöhnen. Und nun muss sie zweigleisig fahren. Sie muss auf der einen Seite ihr Forschungsprojekt in San Diego muss sie fertigstellen. Das heißt, zwischendurch fährt sie immer noch mal hin, um daran zu arbeiten und zu einem Abschluss zu kommen. Und auf der anderen Seite ihre fachärztliche Prüfung vorzubereiten. Also auf der einen Seite Forschung Richtung Habilitation, auf der anderen Seite aber die Voraussetzungen, um eben als Fachärztin dann weiter ihre Karriere da voranzutreiben.
Und da beschreibt sie die Rolle von Fritz Rauscher, der damals Oberarzt war auf der Station, als ganz hervorragend, wie er sie unterstützt, so den klinischen Alltag mit den neuen Medikamenten, wir reden hier von der ACE-Hämmer und so weiter, einzuführen und ihr dieses Wissen zu vermitteln. Und sie beschreibt, dass Professor Probst im Katheterbereich unterstützt hat. Also wir haben hier bereits einen Triple Track, den klassischen sozusagen in der klinischen Lehre, in der Intervention und in der Wissenschaft. Die Lehre lassen wir jetzt nochmal beiseite, im Sinne von, das wird nicht explizit erwähnt, aber ist selbstverständlich Teil ihrer Beschäftigung an der Klinik.
Ja, an der Klinik etabliert sie dann ja auch mit Unterstützung von Meinhard Kneusler eine spezielle eigene Ambulanz für Patientinnen mit pulmonaler Hypotonie. Anfangs war das, wie sie sagt, nur ein Nebenraum, auch damals auch im übertragenen Sinne, aber mit großer Wirkung, die bis heute anhält.
Er ist jedenfalls ein wirklicher Unterstützer dieser Ambulanzidee gewesen. Und die Ambulanz gibt es ja de facto erst seit ein paar Jahren, weil wir haben das nie so offiziell gemacht. Wir haben das im AKH dann deklarieren müssen. Aber viele Jahre war das ein kleiner Nebenraum der kardiologischen Ambulanz und gar nicht speziell segregiert. Wir haben natürlich alle Daten geführt. Es gibt jetzt eine Datenbank. Es wird in dem neuen System der Klinik für Innere Medizin 2 eine eigene Datenbank geben. Da sind wir also jetzt mitten dabei.
Behandlung des Lungenhochdrucks ist also in der Kardiologie voll angekommen.
Inzwischen hat sie auch ihren Facharzt gemacht und ihre Arbeit abgeschlossen und ihre Habilitation findet dann 1996 statt, also die Voraussetzung dann für die weitere akademische Karriere, die also dann in den nächsten Jahren ja dann auch einsetzt, also 2003 wird sie stellvertretende Direktorin des Studienganges für Promovierende und 2004 erhält sie den Titel Professorin für Gefäßbiologie an der Medizinischen Universität Wien, Österreich. Und dann arbeitet sie quasi dreigleisig, einmal im Labor, einmal in ihren Ämtern stellvertretende Direktorin und Leiterin und das dritte, viele Projekte, die sie dann beginnt, die sie beantragt, Drittmittelprojekte, die mit sehr, sehr umfangreichen Mitteln unterstützt werden. Also wir haben das mal zusammengerechnet. Sie hat also über 1 Million Forschungsgelder mindestens insgesamt beantragt und bekommen. Und sie ist eine hervorragende Lehrerin, nicht? Also in Begleitung der PhD-Studiengänge. Das ist wohl auch etwas, worauf sie ganz, ganz großen Wert legt und das sie quasi auch von ihrem Lehrer Ken Moser quasi mitgenommen hat aus San Diego. Er sagte also, man muss immer Vertrauen haben, man muss, heute würde man sagen, die Work-Life-Balance beachten. Und das ist dann eine gute Grundlage, um eben dann auch in der Forschung entsprechend offen und ergebnisorientiert zu arbeiten. Und das hat sie leidenschaftlich gemacht. Wichtig in dem Zusammenhang ist dann eben dieser Schritt in der Behandlung der pulmonalen thromboembolischen Hypertonie, also eine neue Form der Therapie, die also der Professor Matsubara in Japan entwickelt hat, nämlich eine interventionelle Therapie dieser sehr komplexen thromboembolischen Erkrankung. Und wie sie das beschreibt, was er macht, das ist auch eine unglaublich große Kunst. Ja, das sollten wir uns vielleicht nochmal anhören.
Professor Matsubara ist Kardiologe im National, Okayama Medical Center heißt es ganz genau genommen und hat dort eine Technik begonnen, die ich jetzt noch genau erklären muss. Die Krankheit, die behandelt wird, heißt Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension oder CTEPH.
Und chronisch ist eine thromboembolische
pulmonale Hypertension, wobei das Substrat dieser Krankheit sind fibrotische Verschlüsse der Lungengefäße. Ja. Stellen Sie sich vor, Lungenembolien, die sich verwandeln in fibrotische Verschlüsse, immer an den Verzweigungen, dort wo die Trompen hängen bleiben, organisiert das Material und verschließt die Äste der Lungenstrombahn, es steigt dann der Druck und die Patienten werden sehr symptomatisch und das rechte Herz wird groß und alle Spätfolgen treten ein. Und die Technik, die Hiromi Matsubara entwickelt hat, ist eine Ballontechnik, wo man mit Spiralen diese Verschlüsse sondiert und dann einen Ballon an den Spiralen hinaufschiebt, nach der klassischen perkutanen Interventionstechnik, die ihr ja schon erklärt bekamt. Und dann werden Ballons dort aufgeblasen und diese Verschlüsse und zum Teil Verengungen, die so wie Netze in den Gefäßen hängen, werden an die Wand gedrückt.
Sie beschreibt weiter, welches Wunder quasi eine solche Behandlung bewirkt. Das ist wirklich auch sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man das hört.
Sie müssen sich vorstellen, diese Patienten waren früher sogenannte No-Option-Patienten. Die waren nicht zum Operieren, weil die Indikation für diese Technik ist die nicht operable CTEPH. Das heißt, es sind Patienten, die keine Option haben, die können Tabletten schlucken. Mhm. Aber auch das ist nicht, es verbessert das Überleben, aber es ist wahrscheinlich nicht ausreichend für eine gute Lebensqualität.
Also, da sind Sie sozusagen am Cutting Edge.
Ich freue mich sehr, dass wir da Patienten wirklich helfen konnten. Und das Katheterpersonal sagt immer, Frau Lang, wann machen Sie wieder mal ein BPA? Weil denen geht's immer so gut. Das ist so nett. Wissen Sie, das stimmt. Das ist ein Wunder.
Ein Wunder, dass er mit einer einmaligen Intervention nicht sofort stattfindet. Meistens brauchen diese Patientinnen oder Patienten mehrere Interventionen. Es ändert aber nichts an dem letzten Erfolg.
Ja, spannend. Etwas, was man sonst immer nur sozusagen in der Chirurgie nachsagt, dass man quasi wirklich reparieren kann und den Erfolg sofort sieht. Ja, ist auch durch die interventionelle Kardiologie möglich.
Es ist eine sehr komplexe Intervention, weil wir hier nicht wie bei der Koronarangiographie drei Gefäße, Anführungszeichen nur drei Gefäße haben, sondern den weit verzweigten und dreidimensional noch ausgeprägteren pulmonalen Gefäßbaum. Also man braucht schon einiges an räumlichen Vorstellungsvermögen und an manueller Geschicklichkeit, um dorthin zu kommen, wo man mit dem Ballon hinkommen will. Frau Professor Lang beherrscht das par excellence.
Also sie spricht auch voller Respekt von ihrem Lehrer und auch davon, wie fruchtbar diese Kooperation und das Lernen bei ihm war. Und weitere Folge dieser neuen Therapie ist eben die, dass sie auch in anderen Ländern eingeführt wird. Sie ist mit Professor Matsubara eben auch in verschiedenen Ländern unterwegs, um diese Technik in den Kliniken einzuführen und entsprechend auch abzusichern. Ja, das andere, was mir auch imponiert hat, war die Art und Weise, wie die von Patienten und Patientinnen spricht. Das ist nicht nur jemand, der also dann da ist, um also an seinem Organ behandelt zu werden, sondern sie behandelt sie als Menschen. Sie spricht von ihnen als Menschen, die eben als Persönlichkeiten auch ernst genommen werden, auch in der Behandlung. Und sie erzählt auch eine Patientengeschichte. Aber da geht es um ein Mitglied der Crew in ihrer Klinik, die eben auch langjährige Patientin von ihr ist und mit der sie ein sehr nettes, menschlich eben wertvolles Verhältnis aufbaut.
Den Wert klinischer Studien betont Irene Lang in der nächsten Passage, die wir ausgewählt haben.
Ich habe schon gesagt und ich kann das nur noch einmal sagen, dass klinische Studien unseren Alltag verändern. Und die ich selbst gemacht habe, haben zu einem Teil auch die Praxis verändert. Und zwar in beide Richtungen. Wir haben Studien durchgeführt, die gezeigt haben, dass man eine Therapie nicht machen soll. Zum Beispiel das Kühlen im Herzinfarkt. Patienten im Herzinfarkt profitieren nicht, wenn sie so wie Patienten, die Herz-Kreislauf-Stillstände haben und schockiert sind, gekühlt werden. Das ist also eindeutig ein klarer Studienergebnis, das dazu geführt hat, dass wir Patienten nicht mehr kühlen. Und auch nicht mit der Maschine A gegen die Maschine B gegen die Maschine C, weil da gab es auch dann noch Diskussionen, schneller kühlen und so weiter. Ich finde das total wichtig. Also man muss auch negative Studienergebnisse verarbeiten, umsetzen, hinterfragen und dann entscheiden, machen wir das jetzt alles noch einmal.
Und das passt ganz gut auch in der Art der Interpretation von Studienergebnissen, wie sie eben die Rolle des Professor Bernd Binder zum Beispiel auch beschrieben hat. Das heißt, ganz entscheidend ist für sie der Umgang mit Kritik oder mit negativen Studienergebnissen, um daraus zu lernen. Ja, natürlich wünscht jeder ein positives Studienergebnis, ist auch besser zu veröffentlichen. Aber das Leben ist nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt auch manche Sachen, die ganz klar dazu führen, dass man sagt, so bitte nicht.
Das macht sie auch so sympathisch, auf der anderen Seite auch anregend. So lässt sie durchblicken in der Diskussion mit Studierenden oder angehenden Wissenschaftlerinnen, weil sie immer auf den Punkt auch kommt, welche Bedeutung das in der wissenschaftlichen Fragestellung hat und inwieweit das Item, über das man gerade diskutiert, dafür wichtig ist und einen voranbringt oder eben auch nicht, wie wir eben gehört haben. Sie ist ja auch nicht umsonst einmal zur Lehrerin des Jahres ernannt worden. Andererseits hat sie den Bundzig-Preis bekommen von der ESC. Das ist dann schon eine große Ehre sozusagen, also auch von der Gesellschaft auf europäischer Ebene da ihr Anerkennung zu zollen.
Kommen wir zurück zum Thema klinische Studien.
Und greifen wir etwas auf, das in unserem Titel der Serie drin ist, Living History of Cardiology 1968 bis 28. Warum haben wir 28 gewählt? Erstens 60 Jahre ÖKG, aber uns interessiert auch bei den Teilnehmerinnen, wie sie die Zukunft der Kardiologie und im Speziellen bei Irene Lang die Zukunft der Studien beurteilt, zum Beispiel. Und dann haben wir auch einen Einspieler.
Ich glaube, dass in Zukunft Studien digital ablaufen werden, gesteuert durch ein Digital Twinning, wo du artifiziell Patienten kreierst. Das ist spannend. Weil ich glaube, dass solche Studien entwickelt werden müssen. Ich würde also sehr viel Geld da hinein investieren, wenn ich es hätte, und würde die Entwicklung von künstlichen Studien promovieren. Ich stelle es mir so vor, dass man eine kleine Studie hat mit echten lebenden Patienten und daneben die virtuelle Studie läuft und die Fallzahl erhöht. Und damit die Patienten entlastet und damit die Zeitausdehnung verlängert künstlich.
Also wenn man eine spannende Vision noch einen kleinen Investment-Tipp für vermögende Menschen.
Den wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Man muss sagen, dass Irene Lange auch in der ESC noch tätig ist, in Steuerungsbereichen, wo man eben sich überlegt, wie können die Studien künftig angelegt werden, wie soll das Design ausschauen, und die Frage der künstlichen Intelligenz, der AI, spielt ja ganz wesentlich mit hinein. Ja? Und das wird sich einen Einfluss haben auf das Studiendesign in der Zukunft. Und ich glaube, da geht es ein bisschen in die Richtung, was Irene Lange damit meint. Aber lassen wir die Zukunft einmal Zukunft sein und blenden mal kurz zurück. Mich persönlich würde interessieren, wie hat sie Professor Kendall damals wahrgenommen?
Und Kendall war sehr autoritär, war sehr abgehoben. Ja, der hatte einen weißen Mantel, sowas schön Weißes gibt es also nur einmal. Und war sehr entrückt. Seine Verbindung zur lebenden Welt war die Frau Professor Mannheimer. Die ist ihm an der Seite gestanden und die hat immer mit dem Kugelschreiber in der Hand die Leute eingestuft.
Also hatte so Zeichen oder wie?
Nein, ich erinnere mich, sie war auch so geschminkt immer so und ihre Hände sind mir noch in Erinnerung.
Was ist eigentlich aus ihr geworden? Ich habe versucht im letzten...
Angiologin? Ja, sie war Angiologin, ja. Und die menschliche Seite vom Professor Kendall war sie.
Ja, also die menschliche Seite eines Doyens zu sein.
Es hat schon was Theatralisches und Literarisches an sich.
Irene Lang ist ja die erste Frau, deren Karriereweg ihr in diesem Projekt beleuchtet habt. Was waren für euch so die wesentlichsten Aspekte in diesem Themenbereich?
Eigentlich der Aspekt, dass sie hat Gender einfach nicht so kämpferisch hervorgehoben, sondern hat einfach nur beschrieben, wie sie ihrer biologischen Bestimmtheit als Frau sich in der damals noch sehr vorherrschende Männerwelt durchgekämpft hat, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt doppelt leisten muss, sondern in dem Sinne, dass man eine gute Arbeit leistet und dass man dort, wo man hingestellt wird, ein interessantes Forschungsprojekt entwickeln kann und dann aber auch aufgrund ihres wissenschaftlichen, persönlichen Profils auch auf Menschen und dann auch auf Männer stößt, die sie vorurteilslos unterstützen, die ihr die Karriere eröffnen, die ihr die Wege in die Wissenschaft ja nicht nur ebnen, sondern sie auch als gleichberechtigte Partnerin akzeptieren, was sie ja ganz besonders motiviert, da auch weiterzuarbeiten, auch woraus sie auch Kraft nimmt. Also das ist dann einmal Hinnet Musa und auf der anderen Seite eben der Professor Matsubara, den sie ja auch als sehr einfühlsamen und auf der anderen Seite hochkarätigen Wissenschaftler und Kliniker beschreibt. Und sie geht ihren Weg. Und sie wird ja auch unterstützt von den Kollegen der gleichen Generation, die also da auch mit diesen Gender-Vorurteilen der älteren Generation nicht mehr behaftet sind, sondern mit ihr also kollegial eben das Fach weiterführen, aufbauen und ihr eben überhaupt keine Steine in den Weg legen. Also das finde ich dann schon beachtlich. Andererseits kann sie auf ein großes Netzwerk von familiären, anderen Hilfen zurückgreifen, wenn es darum geht, dass sie aufgrund ihrer professionellen Arbeit dann auch ihre Tochter in die Hände von Vertrauenspersonen gibt und ihre Tochter offensichtlich da auch sehr gut gedeiht. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Also sie zeigt einfach das Gegenmodell, nicht der verheiratete Professor, der seine Ehefrau zu Hause hat und die Erziehung der Kinder delegiert und so weiter, sondern sie kümmert sich auch, macht es auch und macht aber auch daraus kein großes Drama und ist aber dabei auch gleichzeitig Role Model.
Vielleicht abschließend zu dem Thema, glaubt ihr, wäre diese Karriere auch einer Generation früher möglich gewesen?
Die Medizinhistorie zeigt ja, dass die Karriere auch vorher möglich war. Nehmen wir nur die Helen Tausig her. Also es gab immer wieder Ausnahmepersönlichkeiten, Frauen in dem Fall, über die wir sprechen, die diesen Weg gegangen sind. Die Widerstände waren natürlich um vieles größer, ja. Aber de facto so außergewöhnliche Persönlichkeiten haben ihren Weg gefunden. Aber Johanna kann das sicherlich besser kontextualisieren als ich.
Ja, weil ich das gerade für Ellenthal nicht auch nochmal untersucht habe. Aber es ist sehr interessant, diese ganze Gremienuniversität und so weiter war ja immer noch eine männliche Gremienuniversität. Und die haben eben dann auch sehr lange Männer kooptiert. Und dieses zu durchbrechen, dass eben Frauen miternannt wurden, mit in die Institution und die Kolleginnen hineingenommen wurden, das hat sich dann erst langsam auch mit äußerem Druck verändert. Und ich denke, hier bei Irene Lang war es so, man kann nicht sagen, hätte das auch, weil die Voraussetzungen zu der Zeit, auch die institutionellen Voraussetzungen ganz andere waren. Und sie ist ja eine Generation oder anderthalb Generationen weiter als Keindl und so weiter. Und da haben sich auch institutionelle und strukturelle Voraussetzungen verändert. Insofern kommt sie schon in ein anderes Feld und kann dann eben auch sich als Frau anders entwickeln und eine Karriere auch einschlagen. Während, wenn man sich das anschaut, ja bei Keindl, Frauen waren insbesondere in der Schwesternschaft, also in der Pflege vertreten und in den Assistenten und im Büro. Das war im Grunde das Traditionelle. Wenn man in die Chirurgie hineinguckt, Herr Bollner spricht ja auch von drei Frauen, die in der Chirurgie waren, die aber dann auch Probleme hatten mit Arbeitszeit. Aber er sagt auch, er gehörte zu denen, die auch versucht haben, das zu unterstützen und diese Arbeitszeitregelung zu verändern. Ein Beispiel gibt er. Die Besprechung morgens bei ihm in der Klinik war um 7:30 und der Kindergarten öffnete erst um 7:45. Also diese Dissonanz zwischen den Zeiten war dann zum Beispiel ein Punkt, aber nicht mehr in den Köpfen der Menschen, sondern erst war noch in diesen institutionellen Vorgaben. Natürlich auch noch woanders, das hat sich ja nicht mit einem Schlag geändert. Insofern ist Irene Lang schon ein Beispiel für eine Karriere schon in veränderten strukturellen und institutionellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Ja, wir haben heute kleine Ausschnitte aus dem Karriereweg von Irene Lang besprochen, einer Forscherin, Klinikerin und auch Mentorin. Ich danke euch beiden, Johanna und Harald, und auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Das war der Podcast zum Projekt Living History of Cardiology in Austria, der ÖKG. Wie immer verweise ich auf das dem Podcast zugrunde liegende Videointerview, das ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Auf Wiederhören.
Das war eine Produktion von Med Media.